Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Die Zeit zwischen den Weltkriegen wird gerade in diversen Museen unter die Lupe genommen. Auch das Lehnbachhaus in München schaut sich an, was uns die Künstler dieser Zeit heute zu sagen haben. Außerdem geht es in dieser Sendung um die politische Diskussion beim Berliner Theatertreffen und um den Kulturkampf der AfD in Nordrhein-Westfalen.
Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert!
Die US-amerikanische Schauspielerin Jane Fonda eröffnete gestern Abend zusammen mit ihrer chinesischen Kollegin Gong Li die internationalen Filmfestspiele von Cannes. Und bevor am 23. Mai dann die Goldene Palme für den besten Film vergeben wird, gab es gestern schon eine Ehrenpalme für den Neuseeländer Peter Jackson, Regisseur der Herr der Ringe-Trilogie, der seine Filmkarriere allerdings mit Horror und Splatter anfing. Sein Film Braindead hat Kultstatus.
So this is an absolute stunning surprise and an incredible honor.
Eine Überraschung und Ehre sei es, so Jackson gestern Abend. Zur Eröffnung der 79. Ausgabe der Filmfestspiele gab es keinen Splatterfilm, sondern La Venus Électrique, eine romantische Komödie aus Frankreich, angesiedelt in Paris der 1920er Jahre. Unser Filmkritiker Patrick Wilinski ist uns jetzt live aus Cannes zugeschaltet. Patrick, seit der Pandemie sind die Eröffnungsfilme ja immer französische Produktionen. Sind eigentlich die Zeiten des großen Hollywood-Kinos in Cannes vorbei?
Ja, ein bisschen zumindest. Zumindest wenn es um die Eröffnungsfilme geht. Cannes ist es ja immer wichtig, dass die Eröffnungsfilme möglichst zeitgleich auch in ganz Frankreich in die Kinos kommen. Und vor der Pandemie hat Hollywood dieses Spiel gelegentlich mitgespielt. Nach der Pandemie kann kaum ein US-Studio dieses Risiko eigentlich eingehen. Denn für US-Produktionen ist ein Festivalstart, der dann sofort eine nationale Kinoauswertung bekommt, sehr schwer zu kontrollieren. Ein viel zu großes Risiko. Dann bleiben dem Festival halt eben französische Filme. Das hat ein paar Vorteile. Man stärkt den heimischen Markt. Die Marke Cannes gilt dann doch noch als Startrampe für die Verwertung. Aber der Nachteil ist dann wirklich, diese Filme haben nicht immer die Größe, den Glamour oder ja die internationale Wucht, die man für den Auftakt so eines wichtigen Festivals erwartet. Zuletzt waren das auch Debütfilme zum Teil. Also interessante Filme, ja, aber eher die kleine Form und eben nicht der große Startschuss.
Gilt das auch für La Venus Électrique? Ist ja ein interessanter Titel. War das ein guter Eröffnungsfilm für dieses Festival?
Na, er reiht sich da schon ein in diese Filme. Ich würde ihn jetzt nicht wirklich als gut bezeichnen. Er ist erstaunlich konventionell. Man kann sich diesen Film eigentlich gut vorstellen, als würde er Sonntagnachmittag bei Arte laufen. Es geht da um einen Jahrmarkt in Paris 1920. Eine junge Frau, die elektrische Küsse verteilt. Dann ein betrunkener Maler, der auftritt, der sie für ein Medium hält und Kontakt zu seiner toten Frau suchen möchte. Und daraus entwickelt sich eine sehr seltsame Liebesgeschichte. Das ist aber nicht elegant erzählt. Ja, das ist auch sehr umständlich erzählt, mit viel Leerlauf. Man sieht schon, wohin das wollte. Das wollte eine Komödie sein wie Billy Wilder, Ernst Lubitsch. Aber ich muss sagen, als Eröffnungsfilm geht das dann doch vielleicht in Ordnung, denn am Ende erzählt der Film von der größten Verführungskraft der Illusion. Liebe ist eine Illusion, Kino ist eine Illusion. Und ja, das Kino wurde auch auf einem Jahrmarkt entwickelt. Also ist man dann doch schon da, wo man hin will als Cannes beim Eröffnungsfilm. Man feiert das Kino, nicht der ganz große moderne Kinowurf, aber schon ein okayer Start für die nächsten Tage.
Gucken wir mal auf die fast andere Seite der Welt. Japan ist offizielles Gastland auf dem internationalen Filmmarkt in Cannes. Und gleich drei japanische Filme sind im Wettbewerb vertreten. Einen hast du schon gesehen, Nagi Notes von Koji Fukada. Was ist das für ein Film?
Ein Film, der so Themen umkreist wie Identitätssuche, verpasste Lebenschancen, die Frage auch, wie man leben kann, wenn die eigene Biografie schon voller Abzweigungen ist. Nagi Notes heißt der Film. Nagi ist eine Bergstadt tief im Japan, eine ganz kleine Stadt, und eine Frau kommt in diese Stadt. Und wir wissen, im Kino ist jede Ankunft eigentlich eine Rückkehr. Und sie kommt eigentlich zu ihrer Schwägerin, ja, der Schwester ihres Ex-Mannes, will mit ihr etwas Zeit verbringen. Und diese Schwester des Ex-Ehemannes ist eine Bildhauerin und sagt, na, wenn du schon hier bist, mache ich von dir eine Büste. Und dann sitzen diese Frauen sich gegenüber, diese Büste entsteht vor unseren Augen, und dann beginnen sie zu reden über diesen Ex-Mann, über die Entscheidungen, die nicht gefällt worden sind in diesem Leben. Irgendwann versteht man, es geht hier um mehr, dass diese Frauen was verbindet, was nie wirklich ausgesprochen wird. Da liegt etwas in der Luft, etwas Unausgesprochenes, vielleicht auch etwas Verpasstes. Und dann gibt es noch zwei Teenager-Jungs, die auch diese neue Frau umkreisen, und alle zeichnen sie oder malen diese Frau, als würden sie alle ihre Sehnsüchte in diese Figur legen. kriegen und wie das alles mit Zärtlichkeit und Sehnsucht erzählt wird. Ein Mosaik über die kleinen Fragen des Lebens, das war schon ein sehr schöner Start eigentlich.
Vielleicht noch ganz kurz, welche Form, das klingt ja nach so einem leisen Film, welche Form findet der Regisseur für diesen Stoff?
Ja, ruhig komponierte Bilder, Schweigen ist natürlich zentral, das alles basiert auf einem sehr bekannten Theaterstück aus Japan, aber trotzdem schleicht sich in dieses Dorf auch irgendwie die Welt von außen ein. Der Ukraine-Krieg spielt im Fernsehen eine Rolle und wir merken, das ist ein Film über Schutzräume, über Menschen, die einen Schutz suchen und wissen, irgendwann werden wir unsere Schmerzen und Wunden offenlegen müssen. Und das hat dieser Film wirklich poetisch klar gezeigt, ein wirklich toller Einstieg in den Wettbewerb.
Patrick Wilinski live von den Filmfestspielen in Cannes über die Eröffnung und die ersten Filme. Vielen Dank. Gerade in den letzten Jahren nehmen die Vergleiche der Gegenwart mit der Weimarer Republik zu. Auch in der Politik, wo dann gerne von Weimarer Verhältnissen gesprochen wird. In der Geschichtswissenschaft versucht man in der letzten Zeit eher, die Demokratie nach dem Kaiserreich nicht mehr nur von ihrem Ende her zu denken. Also nicht alles unter dem Blickwinkel des demokratischen Untergangs durch die Nationalsozialisten zu verstehen. Das ist auch die Perspektive einer neuen Ausstellung im Münchner Lehnbachhaus, die den Titel trägt, ein Ferngespräch, Szenen aus der Weimarer Republik. Das klingt ein bisschen kryptisch, aber unser Kritiker Julian Ignatowitsch kann das erklären.
Wie ein auskunftsfreudiger Anrufer aus der Vergangenheit spricht diese Ausstellung zu einem. Gleich zu Beginn am Apparat ist der Schriftsteller und Antifaschist Erich Müller-Kamp, 1929 großformatig gemalt von seiner Münchner Freundin Käthe Hoch. Mit akkuratem Scheitel, festsitzender Brille und maßgeschneidertem Anzug hält er einen kopfgroßen Telefonhörer ans Ohr und erzählt vom kommunikativen Fortschritt der Weimarer Zeit. Kurator Adrian Dzukic.
Radio hatte eine Vorgeschichte in militärischer Nutzung schon um die Jahrhundertwende. Telefon hat große Entwicklungen in den 20er Jahren hingelegt. Also das Telefonnetz wurde ausgebaut und die automatische Telefonvermittlung wurde dann gegen Mitte des Jahrzehnts installiert.
Heute sieht kein Gerät mehr so schön offen verkabelt aus wie der Radioempfänger, den der Maler Max Radler einem konzentrierten Hörer auf den Tisch gestellt hat. Es sind Alltagsszenen, berühmte und namenlose Personen, die hier als Gemälde, Fotos, Film- oder Hörspielaufnahmen von der Weimarer Republik erzählen oder singen, so wie Marlene Dietrich.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht.
Den Ausstellungsmachern ging es dabei weniger um den großen politischen Bogen hin zum Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg als um gesellschaftliche und kulturelle Auffälligkeiten. Das Leben in den 20er Jahren steht im Mittelpunkt.
Wir haben uns überlegt, dass es sehr oft diese Sackgassen gibt bei der Beschäftigung mit den 20er Jahren, mit der Weimarer Republik, nämlich vom Ende auszugehen. Aber uns hat interessiert, was war denn da eigentlich davor los und was gab es vielleicht für Aufbrüche, die damals ergrübelt worden sind, natürlich auch erkämpft worden sind oder auch ertanzt wurden.
Getanzt wurde in manchen Teilen der Gesellschaft richtig ausgelassen, vor allem in Berlin, das schon damals einen Ruf als progressive und queere Stadt genoss. Shan Mammen zeigt genau diese Seite und emanzipierte, sexuell selbstbestimmte Frauen, die sich nicht mehr für Männer interessieren. Gleich mehrfach taucht die Journalistin und Intellektuelle Silvia von Harden auf, deren berühmte Darstellung von Otto Dix, heute im Centre Pompidou, zu einer Ikone der Zeit geworden ist. Auch Gabriele Münter hat von Harden gezeichnet, August Sander hat sie fotografiert. Eine Frau, die wie keine andere die Kulturszene der goldenen Zwanziger repräsentiert.
Sie hat in Tageszeitungen veröffentlicht über Neuerscheinungen von Büchern. Sie hat Theatervorstellungen rezensiert. Und sie war natürlich auch zu finden auf Zusammenkünften der kulturellen Szene. Umso erstaunlicher, dass sie bis heute eigentlich überhaupt nicht erforscht wurde.
Die Ausstellung zeigt anhand großformatiger Gemälde viel Unterschiedliches. Das Bauhaus, den Bubikopf, Beinprothesen oder eine Blinddarmoperation, wie ein klinisches Wunder inszeniert von Christian Schad. Dazwischen tanzen historische Marionetten von Eva Regina Hildenbrand oder der Boxer Max Schmeling tänzelt durch den Ring im Video. Bei Bildhauer Rudolf Belling ist die schlagkräftige Pose dann in Bronze erstarrt. Die Werke reichen stilistisch vom späten Expressionismus bis hin zur neuen Sachlichkeit. Technik, Wissenschaft, Emanzipation und das Nachtleben sind die großen Themen. Die Wirtschaftskrise und der aufkeimende Faschismus werden dabei nicht ignoriert. Am Ende fügen sich die vielen Schlaglichter zu einem Panorama zusammen, meint Kuratorin Karin Althaus.
Plötzlich telefonieren alle, überall stehen Telefone rum, alle sind am Rauchen, alle Frauen haben kurze Haare. Also wenn man genau hinschaut, dann sind es nicht viele kleine Themen. Es gibt so eine Art Mosaik oder Kaleidoskop der Zeit.
Selten hat man die Weimarer Republik so vorurteilsfrei und politisch unvorbelastet gesehen. Wer genau hinsieht bzw. hinhört, der findet in diesem Ferngespräch nicht nur viel Vergnügliches und Plauderhaftes, sondern auch Ernstes und Kritisches, Warnungen und Widerstand.
Ein Ferngespräch mit der Weimarer Republik im Lehnbachhaus in München. Julian Ignatowitsch hat die Ausstellung gesehen. Die Premieren an den Theatern sind gespielt, Zeit also für das Berliner Theatertreffen, das die besten Inszenierungen der Saison einlädt. Parallel dazu gibt es immer auch ein Diskursprogramm, dieses Jahr mit einem neuen Ansatz. Zwei Gesprächspartner werden zu einem Thema eingeladen, das lose an eine der Inszenierungen andockt. Anknüpfend an den Hauptmann von Köpenick, von Karl Zuckmayer, vor einigen Wochen am Berliner Ensemble neu inszeniert und jetzt eben beim Theatertreffen, hieß die Diskussion: Warum ist der Arbeiter nur auf der Bühne klasse? Barbara Behrendt hat beim Gespräch zugehört, das mit feministischem Rap begann.
Das ist Arbeit. Harte Arbeit.
Bevor die bayerisch-kurdische Rapperin Ebbo und die Professorin für soziale Arbeit Frances Seeg auf dem Podium Platz nehmen, wird Ebbos neuer Song Arbeit eingespielt, dessen Text bestens zum Thema Klassismus passt, das hier diskutiert werden soll.
Und das hier geht straight am März, diesem Bastard. Baba war Müllmann, Mama bei der Post. Und zwischendurch hatten sie 10 andere Jobs. Das System nimmt dich hops. Und bis die Rente kommt, ist dein Körper fucked up. Der Rücken kaputt und die Hände sind schroff. So geht's jedem im Block. Also beten sie zu Gott, dass Wunder passieren oder Politiker sich für uns interessieren. Arbeit, Tag aus, Tag ein.
Die Aggression im Song steht allerdings in Kontrast zur Stimmung auf dem Podium. Hier wird nett und unaufgeregt miteinander geplaudert. Der Clash zwischen Hochkulturtempel und Rapperin ist längst nicht so groß, wie das Klischee es vermuten ließe. Auch wenn Ebbo zum ersten Mal das Haus der Berliner Festspiele besucht.
So mit Theater habe ich das nicht so stark, weil ich aus einer Familie komme, die selbst so viel Theater gemacht hat, aber dann so im alevitischen Verein. Und deswegen war da für mich so die Hemmschwelle von so, okay, ich gehe mal ins Theater, war da nicht so hoch.
Das Problem sei nicht die sogenannte Hochkultur, sondern es seien die Verhaltensregeln.
Bei mir ist oft dieser Gedanke da gewesen von, wird auffallen, dass ich nicht dorthin gehöre. Vielleicht führe ich mich falsch auf, vielleicht mache ich irgendwas, was man dann nicht hätte machen sollen.
Auch Frances Seeg spricht von Codes, die für sie als Kind einer langzeiterwerbslosen Mutter oft nicht zu entschlüsseln seien. Nur in einem Punkt unterscheiden sich die Sichtachsen der Frauen. Während in Frances Seegs Umfeld Mut dazu gehört, die Herkunft aus der Arbeiterklasse offenzulegen, ist die Zugehörigkeit zu eben dieser Klasse in Ebbos Hip-Hop-Szene Teil der Street-Credibility.
Ich glaube, dass viele, die nicht aus diesen Verhältnissen kommen, sich das aneignen, um eben diese Straßenkredibilität zu haben, um dieses Image vertreten zu können.
Der Moderator Matthias Dell, der das Rahmenprogramm auch kuratiert hat, fragt ohne roten Faden, mal dies, mal das. Das Gespräch kommt von Hölzchen auf Stöckchen. Gentrifizierung in München und Berlin, die Bedeutung und der Verlust von Jugendclubs, Sexismus im Rap, der prekäre Theaterbetrieb. Die Frage nach der Verantwortung der Politik beim Thema Armut. Das ist so interessant wie ziellos. Die zentrale Frage, um die es gehen soll an diesem Abend, die künstlerische Darstellung von Klasse, von Armut, die Repräsentation von Arbeiterkörpern auf der Bühne, wird erst zum Schluss aus dem Publikum gestellt. Und Frances Seeg hat einiges dazu zu sagen.
Und ich sehe schon oft noch so sehr klischeehafte stereotype Darstellungen. Also oft sind es dann weiße Arbeiter, die im weißen Unterhemd gezeigt werden. Also ich finde, da gibt es große Überschneidungen zwischen, wie Armut auf RTL gezeigt wird und manchmal auch auf Theaterbühnen. Es sind eben immer diese Achselhemden und dann wird meistens eine Bier Bierdose getrunken und es gibt wenig vielschichtige, differenzierte Armutsgeschichten, die ich jetzt so aus der Realität meiner Herkunftsfamilie kenne.
Über den Theaterbetrieb wäre nach Seegs kritischem Statement ebenfalls zu diskutieren gewesen.
Klasse wird zwar mehr auf den Bühnen verhandelt, auf der Programmebene, aber nicht unbedingt in der Personalstruktur. Also da stehen wir noch am Anfang mit klassismuskritischen Interventionen.
Und auch über das mehrheitlich bildungsbürgerliche Publikum hätte man sprechen müssen. So aber stellt sich die Frage, ob ein Theaterfestival ein Diskursformat benötigt, das auf diese Weise an jedem anderen Ort stattfinden könnte. Das Stück Der Hauptmann von Köpenick, das Anlass fürs Gespräch sein sollte, wurde jedenfalls kaum adressiert. Was man verschmerzen könnte, würde sich das Gespräch nicht so weit von seinem grundlegenden Diskussionsgegenstand entfernen: Arbeiterklasse und Armut auf der Bühne. Während sich die erste Diskussion im Rahmenprogramm zum Thema rechte Diskurse und linke Reflexe im Metadiskurs verstiegen hatte, verliert sich die Klassismusdiskussion im lockeren Kaffeekränzchen. Da helfen auch die besten Gäste nicht. Das Theatertreffen hat in puncto Diskussionskultur noch einiges nachzuschärfen.
Eine Diskussion über Arbeit, Klasse und Gerechtigkeit beim Berliner Theatertreffen. Barbara Behrendt berichtete. Viele Denkmäler in Deutschland, die die Vergangenheit glorifizieren, sind im 19. Jahrhundert entstanden. Vor allem nach der Reichsgründung 1871 sollte nationale Größe sichtbar werden. Zum Beispiel mit dem Kyffhäuser in Thüringen oder den vielen monumentalen Bismarck-Statuen. Kein Wunder also, dass die AfD solche Denkmäler immer wieder instrumentalisiert. Aktuell das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald bei Detmold. Dort sollen Windkraftanlagen gebaut werden, was die AfD verhindern will. Denn der Hermann läge dann in einer Sichtachse mit dem Windpark. Unser Landeskorrespondent Jonas Panning hat sich umgehört, was von dem AfD-Protest zu halten ist und wie viel Wahrheit in der geschichtspolitischen Deutung steckt.
Der Teutoburger Wald ist wolkenverhangen. Marcel Papenfort, Daunenweste, dunkelblaue Hose, Arbeitsschuhe, steht am Rande einer gerodeten Lichtung. Papenforts Firma Westfalenwind will hier im Sommer mit einem Projekt beginnen, das die ganze Region in Aufruhr versetzt.
Die Windkraftanlagen stehen hier natürlich sehr exponiert. Das macht diesen Standort natürlich auch windtechnisch sehr, sehr gut, weil es einer der besten Windstandorte in ganz NRW ist. Und die Windkraftanlagen werden natürlich in der Umgebung auch zu sehen sein. Ja.
Das, was für den Projektleiter des Windparks eine Selbstverständlichkeit ist, nennt die AfD einen Kulturkampf. Im nordrhein-westfälischen Landtag hat sie vergangene Woche einen sofortigen Stopp des Projektes gefordert. Ihr umweltpolitischer Sprecher Zacharias Çalay sitzt kurz nach seinem Auftritt im Plenum in einem Besprechungsraum mit Blick auf den Rhein. Roter Trachtenjanker, zurückgegelte schwarze Haare. Çalay nennt zwar, wie andere Kritiker, auch Naturschutzaspekte, die gegen den Windpark sprechen, aber
da geht es halt im Kern um deutsche Identität. Und zu der deutschen Identität und diese Geschichte um den Arminius gehört nun mal der Teutoburger Wald eben auch als Symbol. Und darum gehört das selbstverständlich dazu und ist selbstverständlich ein Aspekt des Kulturkampfes.
Am Wochenende riefen seine Parteifreunde in der Kreisstadt Detmold zu einer Demonstration auf. Gegen den Aufmarsch der AfD protestierten Gruppen, die selbst gegen den Windpark sind, zum Beispiel, weil sie den Artenschutz in Gefahr sehen. Mit Aussagen wie der von Julia Gerkens können die Gegendemonstranten jedoch nichts anfangen. Gerkens ist Mitglied im Bundesvorstand der Generation Deutschland, der Jugendorganisation der AfD.
Dabei wurde die germanische Vergangenheit zunehmend als identitätsstiftend interpretiert und Arminius Hermann der Cherusker als Symbolfigur eines frühen Einigers der deutschen bzw. germanischen Stämme idealisiert.
Vertreter der in Teilen rechtsextremen Partei sprechen deshalb von, Zitat, Zerstörung unseres kulturellen Erbes. Rechte Medien verbreiten übertriebene Darstellungen von Windrädern in unmittelbarer Nähe zum Hermannsdenkmal unter dunklen Wolken. Cornelia Müller-Hissje schiebt ihre Eintrittskarte in einen Schlitz und geht durch das Drehkreuz. Bis zur Besucherplattform unterhalb des Hermann sind es 80 Stufen, sagt die Touristenführerin. Oben angekommen erklärt sie, etwas aus der Puste, den Germanenmythos, der in rechtsextremen Kreisen eine wichtige Rolle spielt. Kurz gesagt, Arminius, also Hermann der Cherusker, sei derjenige gewesen, der drei Stämme geeint habe.
Die Idee ist ja seit der Zeit der Reformation nicht mehr verloren gegangen, dass er ja ein Kämpfer gegen Rom war und wir als Deutsche ja auch gegen Rom gekämpft haben. Und somit ist da immer eine Verbindung hergestellt worden. Und die Archäologie konnte uns ja noch gar nichts liefern. Wir haben uns also unsere Geschichte selber gestrickt, ohne dabei überhaupt zu erkennen, dass es eine einheitliche Geschichte überhaupt nicht gibt bei uns.
Das Hermannsdenkmal in Detmold zieht heute regelmäßig Rechtsextreme an. Der Besuch des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke musste im Februar aus Sicherheitsgründen verlegt werden. Immer wieder kommt es zu rechten Aufmärschen, berichtet die zuständige Polizeibehörde. Dabei tauge das Denkmal nicht als Nationaldenkmal, sagt Touristenführerin Cornelia Müller-Hissje. Mit der Vereinnahmung der Diskussion durch die AfD kann sie deshalb nichts anfangen und zeigt auf den Hermann über sich.
Hat ja seinen Fuß auf etwas draufstehen, ne? Das Liktorenbündel, und da drin ist eine kleine Axt, also seit archaischen Zeiten das Zeichen des Politikers. Und dieses Liktorenbündel heißt auch Fasis. Von den Fasis hat Mussolini den Faschismus abgeleitet. Der steht mit seinem Fuß auf dem Faschismus. Das heißt, den könnt ihr nicht instrumentalisieren, der hätte auch gegen euch gekämpft, weil er gegen den Faschismus gekämpft hat.
Auf der Gauseköthe, da wo der Windpark entstehen soll, geht Projektleiter Marcel Papenfort davon aus, dass in ein paar Wochen weitere Vorbereitungen für den Bau der 6 Windräder getroffen werden können. Zwar hat die Naturschutzorganisation BUND gegen den Windpark geklagt, die Klage verzögert das Projekt aber nicht. Er und sein Unternehmen nehmen den Gegenwind von rechts zwar wahr, Überzeugungsarbeit will er hier aber nicht mehr leisten.
Unser Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen, Jonas Panning, über das Hermannsdenkmal und dessen Instrumentalisierung durch die AfD. Beim Eurovision Song Contest in Wien hat gestern Abend das erste Halbfinale stattgefunden. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Die ersten 10 Länder haben sich fürs Finale am Samstagabend qualifiziert. Dabei ist keiner der Favoriten wie Finnland oder Griechenland ausgeschieden und auch Israel steht im Finale. Das zweite Halbfinale zur Qualifikation weiterer Teilnehmer findet morgen Abend statt. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien sind als große Geldgeber dabei, sowie Österreich als Gastgeber. Dass Israel dabei ist, überschattet den ESC diesmal zum 70. Jubiläum noch stärker als im Vorjahr. Spanien, Irland und Island, Slowenien und die Niederlande haben ihre Teilnahme abgesagt. Und auch beim Auftritt des israelischen Teilnehmers waren gestern Abend Zwischenrufe zu hören, wenn auch nur vereinzelt. Das alles sind Proteste gegen das Vorgehen Israels in Gaza, aber es gibt auch den Vorwurf der Manipulation. Israel habe im vergangenen Jahr seinen zweiten Platz nur mit Hilfe einer von der Regierung finanzierten Kampagne erreicht. Dazu erklärte unser Medienredakteur Stefan Fries heute im Deutschlandfunk.
Wir hatten im vergangenen Jahr schon über Zweifel berichtet, warum die zunächst abgeschlagene Sängerin, die bei den Jurys nicht so gut kam, am Ende dann doch insgesamt auf Platz 2 gelandet ist. Und wir wussten damals eben auch schon von einer Kampagne, die ist halt möglich, weil jeder Zuschauer nicht nur eine Stimme abgeben kann, sondern damals bis zu 20 Stimmen, und zwar pro Account, also manchmal auch das Mehrfache davon. Es gab aber bisher keine konkreten Daten dazu, die hat die New York Times jetzt aber.
Diesmal sollen nur noch bis zu 10 Stimmen abgegeben werden können. In den boykottierenden Ländern gibt es wiederum Leute, die in der Absage ihres Landes einen Ausdruck von Antisemitismus sehen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimar hatte sich für eine Teilnahme Israels stark gemacht. Dürfen Waffen, Munition und Sprengstoff den Namen des gallischen Comic-Rebellen Obelix tragen? In dieser Streitfrage zwischen dem französischen Asterix-Verlag und einem polnischen Waffenhersteller hat der Verlag heute einen wichtigen Etappensieg errungen. Das EU-Gericht hat nämlich eine erneute Überprüfung durch das EU-Markenamt angeordnet. 2020 hatte das Rüstungsunternehmen die Marke Obelix für seine Waffen eintragen lassen. Der Verlag sah dadurch den Ruf seiner Kultfigur in Gefahr, legte Beschwerde beim Markenamt ein und beantragte die Löschung. Doch das Markenamt weigerte sich. Es gebe keine Verwechslungsgefahr zwischen den Waffen und den Comics, so ein Argument. Auch sei die Bekanntheit der älteren Marke Obelix in diesem Fall nicht ausreichend nachgewiesen worden. Eine Beurteilung, die das EU-Gericht heute als fehlerhaft eingestuft hat. So seien vom Amt Beweismittel nicht berücksichtigt worden, bei denen Obelix in Kombination mit Asterix verwendet wurde. Die polnische Firma kann gegen das Urteil noch Berufung vor dem Europäischen Gerichtshof einlegen. Aber vielleicht hilft den Galliern und ihrem Verlag ja jetzt die Kraft des Zaubertranks. Denn auf den Kompromiss, nur noch Hinkelsteine zu produzieren, da wird sich die Waffenfirma wohl kaum einlassen.
Das war die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske. Cem Özdemir wurde heute Mittag als neuer Ministerpräsident von Baden-Württemberg vereidigt. Mehr in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.